Ja, definitiv in Grün, weil meine Frau hatte noch gesagt, Mensch, wir könnten doch einen Weißen nehmen, das sieht doch auch ganz gut aus. Und habe ich gesagt, nee, ich träume mein Leben lang von einem Defender und in meinem Traum sieht er immer grün aus mit weißem Dach, so wie halt ein Defender aussieht. Und wenn ich mir einen Defender kaufe, dann nur in Grün. So, deswegen ist es ein grüner mit weißem Dach geworden. Also genauso wie ich sie drauf habe, hat mich eigentlich genau das gereizt, dass das keine komplette Kabine oder Absitzkabine ist. Das ist letzten Endes nur ein Hardtop. Also das sitzt nur auf der Pritsche oben drauf. Ich habe da keinen Boden drin. Also der Boden, mein Fußboden ist der Boden von der Pritsche. Und damit habe ich halt einen sehr großen Gewichtsvorteil. Weil was will ich in die Pritsche noch einen Boden reinbauen, wenn schon einer drin ist? Zu Instagram bin ich eigentlich gekommen, ja, durch den Defender auf jeden Fall als erstes. Und als zweites durch meine Kinder. Weil die Kinder haben dann irgendwann gesagt, Mensch, mit dem Defender, du brauchst Instagram und da kannst du und da musst du und da siehst du. Und dann haben sie gesagt, was willst du denn von Name? Und du brauchst da irgendeinen Name. Und da habe ich gesagt, naja, halt Landyman. Da habe ich gesagt, dann machst du noch die 130 dazu, weil es halt schon speziell ist, ne? Weil der 130er ist ja halt doch ein bisschen seltener als der 110er.
Moin, grüß Gott und hallo, liebe Landy-Enthusiasten, Outdoor-Camping-Fans und AbenteuerInnen. Willkommen zur 54. Folge eures Lieblingspodcasts Landy und Leute. Ich freue mich riesig, euch jetzt wieder mit ans akustische Lagerfeuer zu nehmen. Ich bin euer Rainer Schuler, alias die Landratte. Heute nehme ich euch mit ins Vogtland, zu einem Mann, der nicht nur mit Kachelöfen und Fliesen kann, sondern auch mit seinem 130er Defender durch die Lande und das Internet rollt. Uwe Koch, der Landyman 130 auf Instagram, ist heute mein Gast. Uwe ist Fliesenleger mit Herz und Hand und ein echter Typ. Kennengelernt haben wir uns vor 2 Jahren auf dem Vanlife Festival auf Ferropolis. Damals standen wir auf dem Messeareal zwischen Dachzelten, Lagerfeuern und Allrad- und Outdoor-Equipment und haben sofort gemerkt, da passt was. Seitdem sind wir über Social Media in Kontakt geblieben. Sein Defender-Pickup wurde übrigens nach seinen Ideen von Christopher Vanlife aus Schwarzenberg ausgebaut. Und mit den Jungs steht er seither regelmäßig auf dem Messestand beim oben genannten Vanlife-Festival. Ein echter Blickfang, der auch mich damals angezogen hat. Wovon Uwe sein Leben lang geträumt hat, warum ihn sein Defender nicht nur ein Stück Freiheit bedeutet und wie Fliesenlegen und Fernweh zusammenpassen, das erzählt er uns gleich selbst. Also Leute, schnappt euch jetzt noch schnell einen Radeberger oder ein schönes dunkles Köstritzer. Macht es euch am Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Denn diese schon zu DDR-Zeiten berühmten Biere passen nicht nur perfekt zum Vogtland, sondern auch zum trockenen Humor und herzlichem Dialekt von Uwe. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit einem Mann, der das Leben liebt, wie es kommt und der es sich ganz nach seinen Vorstellungen gestaltet hat. Viel Spaß mit Uwe Koch, dem Landyman 130 aus dem Vogtland. Guten Tag, liebe Lenny- und Leute-Fans, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen am heutigen Laberfeuer. Heute geht's ins Vogtland und ich begrüße Uwe Koch. Hallo Uwe.
Rainer, grüß dich.
Uwe, wir beide haben uns kennengelernt, als du mal auf dem Ferropolis warst. Das ist mindestens schon 2 Jahre her. Mir ist dein Auto aufgefallen, ein großer 130er Defender. Aber da kommen wir hinterher noch dazu. Ne? Uwe, ich würde immer gerne erst, damit die Hörer dich auch so ein bisschen einordnen können, auf dich eingehen. Wo kommst du her? Wo wohnst du? Wo bist du aufgewachsen? Und so weiter. Bitte.
Ja, ich komme aus Elsnitz im schönen Vogtland
Okay.
und da bin ich geboren und wohne eigentlich schon mein ganzes Leben hier. Und
Und wie lang
ja,
ist das
ist eine
Leben?
schöne, ist eine sehr schöne Gegend. Ja, selber sieht man es immer nicht so, aber viele sagen, ja, den Spruch, man wohnt dort, wo andere Urlaub machen, ist halt auch eine sehr touristische Gegend. Ja, ist schön hier.
Okay. Und seit wann wohnst du dort? Also wie alt bist du?
Ich bin 58, Baujahr 67 und ja, wohne schon immer hier, wie gesagt, an verschiedenen Stellen, aber immer im Vogtland.
Wo liegt das
Und
Vogtland? Das wissen vielleicht auch nicht jeder Hörer und Hörerin.
Vogtland ist mal ganz grob gesagt im Dreiländereck zwischen Sachsen, Bayern und Böhmen in Tschechien. Wir
Ah,
sind
okay,
hier
aha.
eigentlich 20 Kilometer direkt vom Dreiländereck weg. Das ist eigentlich immer am besten zu erklären. Nächstgrößere Stadt ist Plauen. Spitzenstadt Plauen ist vielleicht der Begriff. Und Hof in Bayern ist jeweils alles 10 bis 20 Kilometer weg von mir.
Ah, okay, cool. Und da bist du aufgewachsen.
Ich bin in Ölsnis geboren und ja, lebe mein ganzes Leben schon hier. Einmal haben wir ein paar Jahre dann mit meiner Frau die erste Wohnung hatten wir in Weischlitz, sie ist 10 Kilometer weiter von hier.
Ja, okay.
Und aber ansonsten alles hier gewohnt, alles in dem Bereich.
Was hast du in deiner Jugend gemacht? Hast du eine Ausbildung gemacht?
Ich habe 1983 habe ich eine Lehre gemacht also zu DDR-Zeiten dann noch, eine Lehre gemacht zum Ofenbauer und ja, habe bis zur Wende Öfen gebaut, also so richtig Kachelöfen und so Luftheizungen und alles Mögliche, alles was mit Wärme im Wohnraum zu tun hat. Und ja, das habe ich bis zur Wende gemacht. Dann war natürlich von heute auf morgen Schluss mit Öfen bauen, weil wollte keiner natürlich mehr einen haben. Jeder wollte Ölheizung haben. Und in dem Betrieb, wo ich da gearbeitet habe, hat man auch Fliesenleger mit. Und die wussten dann natürlich nicht mehr aus noch ein vor Arbeit. Und ja, und dann haben sie mich gefragt, ob ich mit Fliesen legen würde. Ja, dann habe ich seit Anfang 90 so in etwa, bin ich in der Fliesenlegerei zugange.
Okay.
In verschiedenen Firmen, damals natürlich der DDR-Betrieb erstmal. Und dann hat sich von da aus jemand selbstständig gemacht, hat seinen Meister gemacht. Dann habe ich bei ihm einige Jahre mitgearbeitet, also die Nachwendezeit, wo sehr, sehr viel gebaut worden ist. Und ja, dann noch paar diverse andere Kollege hat sich dann als Ofenbauer selbstständig gemacht. Eigentlich mein bester Kumpel, mit dem ich schon mein ganzes Leben lang eigentlich zusammenarbeite. Der hatte 2 Jahre nach mir angefangen mit Lernen. Also wo ich ausgelernt hatte, hat er angefangen. Und er hatte sich dann als Ofenbauer selbstständig gemacht. Da habe ich bei ihm mal ein bisschen mitgearbeitet am Anfang. Ja, und dann habe ich mich irgendwann noch selbstständig gemacht und wir arbeiten aber jetzt trotzdem noch zusammen. Also zusammen heißt, wenn er größere Aufträge hat, dann helfe ich ihm aus oder auch umgedreht. Oder er größere Öfen zu bauen hat, da helfe ich ihm mit. Aber im Großen und Ganzen für mich selber bin ich mit Fliesen beschäftigt,
Ja,
mit
wollte ich gerade
Fliesenlegen.
sagen, so ein Kachelofen ist ja nicht aus der Mode gekommen als solche, sondern eher ja, fast, will ich sagen, Trend, oder? Aber es gibt doch viele Leute, die gerne so einen Kachelofen in ihrer Wohnung haben, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die Problematik an der ganzen Ofengeschichte ist im Moment nur, oder es wird immer schlimmer, dass sich es eigentlich fast keiner mehr leisten kann. Also einen gesetzten Ofen, ne? Also richtig einen Kachelofen gebaut mit Heizeinsatz und der richtig schön Wärme speichert. Das können sich die wenigsten noch leisten. Und deswegen geht viel in die Richtung, nur einen Kaminofen hinstellen, also was Transportables. Oder auch Kamineinsätze, die verkleidet werden. Sind ein bisschen günstiger, aber trotzdem noch recht preisintensiv, aber wie heutzutage ja eigentlich fast alles. Ne?
Genau. Gut. So, und ja, das war dann genau dein beruflicher Werdegang. Wie bist du denn zum Offroaden gekommen oder sogar zum Camping?
Muss ich sagen, auch eigentlich mein ganzes Leben schon.
Aha.
Camping ging eigentlich in der Kindheit los mit meinen Eltern.
Aha.
Wir waren immer im Sommer an der Ostsee unterwegs. Und das auch immer mit Zelt. Ein- oder zweimal in Also da war ich noch sehr jung, da kann ich mich gar nicht mehr so groß dran erinnern. Waren wir in diversen Wohnwagen von meinem Vater vom Betrieb, die hatten da irgendwo so einen Wohnwagen stehen, da waren wir mal drinnen. Aber im Großen und Ganzen eigentlich immer mit Zelt. Wir hatten so großes Steilwandzelt und ja, da ist alles eingepackt worden, ein Trabant, Hänger hinten dran, Zelt rein, Stühle rein, Kinder rein, alles rein und dann ging es los.
Ostsee, was heißt das? Usedom und so weiter oder Festland?
Alles Mögliche.
Ach so, doch irgendwo anders,
Usedom,
okay.
Rügen waren wir. Nee, ich glaube, Rügen waren wir gar nicht. Nur Tagesausflüge hingemacht, aber Usedom waren wir viel und drüben Insel
Ah, okay.
Poelnhagen, bei Rostock dort. Also wir haben die ganze Küste abgeklappert. Wir waren fast jedes Jahr woanders. Ja. Und das war eigentlich die Anfangszeit vom Camping. Und ja, deswegen ist man damit aufgewachsen und mir hat es schon immer Spaß gemacht, mein Bruder genauso, wir waren zu zweit. Und ja, so ein bisschen das Outdoor- und Offroad-Gedanke, das schwirrt schon immer in euren Köpfen rum. Bei meinem Bruder letzten Endes genauso. Und ich sage mal, ich habe schon früher mit den Spielzeugautos lieber mit einem Traktor oder mit einer Planierhalbe durch den Sand gefahren, als mit irgendwelchen
Okay.
PKW-Autos zu spielen.
Okay.
Das ging schon sehr zeitig los. Und zu DDR-Zeiten hatte ich halt nie die Möglichkeit, also wo es dann in Richtung Jugendlich- und Autofahralter kam, hatte ich halt nie die Möglichkeit, irgend sowas zu fahren. Weil das Einzige, was es gab, war Lada Niva, was ja prinzipiell ein schönes Auto ist, aber das war unerschwinglich. Und ja, was gab es noch? P3 bei der Armee.
Was ist das?
Das ist ja, DDR-Geländewagen.
Okay.
Ist vergleichbar größenmäßig so ein bisschen mit, ja, wenn ich sage G-Klasse, ist ein bisschen zu übertrieben, aber normaler Viersitzer, Fünfsitzer.
Sind das die aus Tschechien oder so? Kann das sein?
Nee, das ist ein richtiges DDR-Produkt.
Ah, wow.
Das ist DDR-Produkt gewesen, P3, IFA P3.
Ach, IFA, okay.
Und ansonsten gab es dann nur noch die russischen GAS und UAS und die Geschichten. Aber wie gesagt, das war, an sowas war ja nicht ranzukommen. Und ja, preislich, wenn ja, sowieso unerschwinglich.
Da musstest du noch ein bisschen warten, bis du dann
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ging dann ja nach der Wende los. Da hat man dann, oder die Träume sind dann greifbarer geworden, sagen wir mal so. Und ja, nach diversen PKWs, was man als erstes mal gefahren hat, kam dann, oh, ich weiß gar nicht mal, 95, glaube ich, so in etwa, habe ich mir dann in Suzuki Samurai gekauft.
Ah, okay.
Das war dann so das erste Traumauto. Und erschwinglich zu der Zeit noch und hat auch vollkommen ausgereicht. Wir waren bloß zu zweit, hatten noch keine Kinder, meine Frau und ich. Und ja, und dann ging das richtig los mit der Offroad-Geschichte. Den Samurai, den haben wir auch noch richtig fliegen lassen im Gelände.
Okay.
Da war ich ein, zwei oder sogar dreimal, ich weiß gar nicht mehr genau, in Jenschwalde im Offroad-Park.
Ah, okay, da war ich auch schon. Cool. Schwarze Pumpe, ne? Im Schatten der schwarzen Pumpe, oder? Da hinten.
Ja, genau. Es ist ein ganz herrliches Fahrgelände, und vor allem relativ sicher, weil halt alles Sand ist. Also es kann halt relativ wenig kaputt gehen in Form von Bodenkontakt. Weil es ist halt alles Sand, alles weich und ja, das hat richtig Spaß gemacht. Und für sowas ist der Samurai halt genau das richtige Auto. Kurz und kurzer Radstand. Über die Kuppen drüber zu fahren und leicht, herrlich. Alles hat
Kein
richtig Laune
echter
gemacht.
PS-Gigant, aber ausreichend, oder? Weil er auch so leicht ist letztendlich. Was sieht der? 700 Kilo,
Ach, das
800
war
Kilo?
völlig ausreichend, ja. Ja, so eine knappe Tonne, glaube ich, hat er gewogen. War Cabrio, da ist ja nicht viel dazu. Und ich weiß gar nicht, was hat er PS gehabt? Paar 70, 80, sowas. Völlig ausreichend. Also, das hat richtig Laune gemacht.
Und da war deine Frau auch begeisterte Offroad-Fan.
Bei den Ausflügen zu den Offroad-Parks war ich immer alleine.
Ah, okay.
Also nicht alleine, aber ohne Frau.
Okay,
Sagen
mit
wir so, das
Freunden.
immer mit Kumpels und mit meinem Bruder gefahren. Und ja, da waren immer vier, fünf Autos mindestens dabei. Das war mal eine geile Geschichte.
Super.
Ja. Und
Okay.
da ging es dann auch wieder mit dem Camping schon weiter. Selbst in den Samurai habe ich drinnen geschlafen.
Ehrlich?
Wollen immer viele nicht glauben, aber das funktioniert wunderbar.
Okay.
Den Beifahrersitz habe ich ausgebaut und dann hast du halt im Boden so leichte Unebenheiten drin, weil es halt vorne tiefer ist als hinten. Und das habe ich mal mit einer Holzplatte ausgeglichen und dann hatte ich eine Schlaflänge von 2 Meter hinten von der Hecktüre bis nach vorne im Beifahrerfußraum.
Ah,
Und das war
toll.
eine ganz geile Geschichte.
Ja,
Ja.
klasse.
Konnte super drinnen schlafen, habe trocken geschlafen, das konnte draußen regnen, wie es wollte. Herrlich. Ja.
Okay, wie ging es dann weiter, motorisiert?
Motorisierung, den Samurai habe ich ein ganzes Stück gefahren. Ging dann weiter, wo dann die Kinder da waren. Die sind natürlich auch noch fleißig mit den Samurai mitgefahren. Das war mal ganz abenteuerlich, weil die habe ich meistens gleich ohne Sitz mitgenommen, wenn ich sie mal von der Schule, vom Kindergarten oder irgend sowas geholt habe, weil ich hinten die Sitze sowieso ausgebaut hatte. Und ja, dann mussten die hinten rein, habe ich gesagt, hinlegen. Und keiner sagt Mucks. Und die 3, 4 Kilometer bis nach Hause hat es immer funktioniert. Sollte man zwar nicht machen, aber ja
Okay.
gut, ist schon viele Jahre her.
Genau. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen.
Ganz genau so. Und ja, und dann sind sie größer geworden und wir wollten dann halt zusammen ein bisschen Camping machen. Und dann habe ich gesagt, es muss irgendwas Größeres her. Und größer heißt in dem Fall Pickup. Und da ist es dann ein Ford Ranger geworden.
Ah, okay.
Der war mal bei einem örtlichen Autohändler hier dann plötzlich dort gestanden als Gebrauchtfahrzeug. 2, 3 Jahre alt, glaube ich so. Und ja, Preis war okay, Zustand war okay, hat nur eine offene Ladefläche gehabt, war Doppelkabine und da haben wir zugeschlagen.
Das ist aber ein ganz schöner Schritt, weil das ist ja das mindestens doppelt so schwer, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, wir haben was Größeres gebraucht. Wir wollten zu viert in Urlaub fahren damit. Und es musste ja alles fortgebracht werden. Zelt, Campingstühle, Schlafsäcke und so weiter, was man halt alles braucht. Und dafür die Ladefläche war super. Aber eben bei Regen ist er nass. So, und dann war halt das Erste, was wir da gemacht haben, eine Plane drauf gebaut. Also ein Spiegelgestell gebaut. Und bei einem Fahrzeugsattler hier habe ich mir eine Plane drauf machen lassen. Und damit hat man in relativ günstigen, großen, trockenen Kofferraum.
Ja.
Und ja, und dann ging das los, die ersten Urlaube damit, am Anfang noch mit Zelt. Und ja, dann ist Deutschland zu klein geworden, dann ging es Richtung Kroatien. Und ja, dann, wo die Kinder klein waren, die ersten Urlaube in Kroatien, waren wir auf der Insel Park gewesen. Und wer sich dort ein bisschen auskennt, der kennt bestimmt die Fallwinde, die sogenannte Bora,
Ja, stimmt.
sind sehr extreme Winde, was da auftreten, die vom Gebirge runterkommen zum Meer hin. Und da kommen Windgeschwindigkeiten zusammen, die wir hier in Deutschland überhaupt nicht kennen. Das aber meistens im Winter. Aber ja, als wir unten waren, hat es halt auch im Sommer so richtig reingehauen. Und noch dazu waren da sehr viele Waldbrände. Unter anderem direkt neben dem Campingplatz, wo wir waren. Ja, dann der Sturm noch dazu. Und wir waren halt nur mit Zelt. Ne?
Okay.
Und der ganze Zeltplatz ist dann geflüchtet. Teils vorm Feuer, teils vorm Sturm. Und wir dann natürlich auch mit. Wir haben das Nötigste aufs Auto hinten geschmissen und sind erstmal abgehauen. Und ja, und dann, als wir irgendwann abends wiederkamen, so den Campingplatz habe ich noch nie gesehen. Es sah aus wie Schlachtfeld, wie Krieg eigentlich.
Echt
Und alles, was
niedergebrannt, oder
Zelte
was?
waren,
Bitte? Nee, aber nicht niedergebrannt, nur vom Wind, in Anführungsstrichen, nur vom Wind.
Vom Wind, vom Sturm, ja. Das Feuer hatten sie dann relativ schnell, relativ gut unter Kontrolle gebracht. Aber durch die Bohrer, durch die steigenden Winde war halt wirklich alles kurz und klein. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich mich eigentlich dann schon von meinem Zelt verabschiedet. Ich habe gedacht, na, das steht sowieso nicht mehr. Und wir hatten dann aber Glück, weil wir eigentlich einen ganz blöden Stellplatz hatten. Wir waren nämlich zwischen zwei so, na, so wie Dauercamper, sowas. Und es waren recht feste Hütten. Und dadurch waren wir vor diesen extremen Winden relativ gut geschützt und unser Zelt stand noch.
Ah, okay,
Und
Glück
ja,
gehabt.
dann war es aber natürlich an der Aufgabe, das Zelt wegzunehmen und auch mit einzuladen. Und das war gar nicht so einfach. Wenn jemand schon mal ein Zelt abgebaut hat bei richtig Sturm, ist ganz interessant. Ich habe dann alle Leute, was ich so ein bisschen in der näheren Umgebung noch gefunden habe, habe ich gesagt, bloß kommt mal mithelfen. Und die haben dann das ganze Zelt rundherum festgehalten, mit 9 Mann waren wir da. Haben dann das ganze Zelt festgehalten, ich habe sämtliche Heringe rausgezogen, dann haben wir uns alle draufgeschmissen. Und dann von einer Seite haben wir angefangen, einfach das ganze Zelt zusammenzurollen, zusammenzuwursteln, einfach nur, dass es irgendwie ins Auto gepasst hat.
Ja.
Da haben wir alles reingeschmissen und dann, ja, sind wir abgehauen. Dann wollten wir Richtung Istrien hoch, Richtung Norden. Und da auf dem Campingplatz war es dann auch nochmal sehr lustig, weil wir haben ja auf die Ladefläche einfach alles hinten drauf geschmissen. Also, wer Camping kennt, es wird ja doch alles ein bisschen eingeräumt und ins Auto geschlichtet. Und da hast du einfach nur genommen und rein in die Kiste. Ja, und so dementsprechend sah es dann auch aus, wo wir ausgeladen haben, ne? Und die ganzen Nachbarn dort haben uns ja, ein bisschen verwundert angeschaut.
Ja.
War ganz lustig.
Ja.
Wenn du da mal eine Hose rausgeholt hast und da einen Schuh und Mama, ich habe deinen Schlüpfer gefunden. Wenn die Kinder dann rufen, ist dann ganz lustig.
Okay.
Ne. Das war, ja, da haben auch die Kinder haben da lang damit zu kämpfen gehabt. Mit der ganzen Sache, weil die ja halt doch Angst hatten vor dem Sturm, vor dem Feuer. Die haben das ja trotzdem alles mitgekriegt. Und ja, die hatten da schon ganz schön Angst. Die haben lange gebraucht, bis sie das verarbeitet haben.
Okay, und wie lange habt ihr den Ranger dann gehabt?
Den hatte ich bis 2010. Da hatte ich mich, 2010 habe ich mich selbstständig gemacht und habe dieses Auto auch als Firmenauto anfangs genutzt. Und dann war aber, ja, Vorderachsdifferential ging dann so ein bisschen, habe ich gedacht, Mensch, da könnte es sein, dass da mal eine größere Reparatur kommt, Lagerschaden und so weiter. Und dann habe ich gedacht, das ist besser, wenn du den verkaufst. Ja, und dann habe ich natürlich was Neues gebraucht, wollte wieder ein Pickup haben. Und habe dann einen Toyota Hilux gefunden.
Woher kommt eigentlich die Liebe zu diesen Pickups?
Ja, weil ich sie brauche.
Okay.
Weil sie einfach nur praktisch sind. Weil ich viel transportieren will und muss. Und weil ich die ganze Familie mitnehmen kann. Das ist eigentlich das perfekte Familienauto oder Alltagsauto.
Ja, auch als Firmenwagen, ne? Als Fliesenleger braucht man ja auch mal. Schmeißt man immer dreckige oder staubige Sachen hinten drauf oder wie auch immer, ein Zementsäck oder sonst was, oder?
Auf jeden Fall, aber dafür geht die Pritsche hinten drauf, das ist überhaupt kein Thema. Und wenn wir dann zusammen in den Urlaub gefahren sind zum Campen, ja, dann ist halt mal hinten ein bisschen rausgesaugt worden, mal feucht durchgewischt, wie man so schön sagt, und dann geht's
Ja,
los.
klar,
Ja,
verstehe.
also
Gut.
das ist überhaupt kein Thema. Ja. Und ich habe die Autos immer als vollwertige Alltagsautos genutzt. Und genauso wie dann den Landy später auch. Den Landy habe ich mir dann gekauft 2014, also 2014 bestellt und 2015 war er dann da, das war ein Neufahrzeug. Ja, weil Landy war halt schon immer das Traumauto von mir.
Aha, woher
Schon
kam das?
zu den Zeiten, wo ich den Samurai gekauft habe, war Landy eigentlich oder Defender speziell. War es Traumauto, wahrscheinlich noch von Daiquiri-Zeiten her, Fernsehen
Okay.
und keine Ahnung. Das war immer so, wo ich, der Landy hat für mich Geländewagen verkörpert. Und das, ja, das wollte ich immer haben. Und ja, war immer eigentlich unerschwinglich, weil ich wusste, wenn ich so einen kaufe, muss ich einen neuen kaufen, weil ja, Land Rover rostet nun mal gern und irgendwas Gebrauchtes kaufen hatte ich absolut keine Lust drauf. Also musste es was Neues sein und es hat halt nie so richtig funktioniert. Und dann, wo der Hilux, der war dann abgezahlt. Und ja, das war ein Leasingfahrzeug und dann ging das so ein bisschen hin und her. Was machen wir dann mit dem Auto? Kaufen wir ihn raus? Verkaufen wir ihn? War ein schönes Auto. Hatte zwar auch ein paar Probleme damit. Und dann kam wieder so der Gedanke, Mensch, Lendi wäre halt schon geil. Und ja, und dann bin ich irgendwann in Hof beim Land Rover Händler vorbeigefahren und wie es der Zufall will, steht ein weißer 130er Hausen. Ich in die Eisen gegangen, habe ich gedacht, den guckst du jetzt noch mal an und bin so verträumt um das Auto rumgeschlichen. Naja, wie das halt so ist, der Autoverkäufer kommt sofort gerannt und sagt, kann ich Ihnen helfen? Und da habe ich gesagt, Mensch, wie sieht's denn aus, die Defender, wie lange sind sie denn noch bestellbar? Weil es war ja absehbar, dass sie eingestellt werden. Und da hat er gesagt, na, wenn du hier so einen 130er haben willst, dann musst du dich beeilen, weil das kann sich nur noch um Wochen, maximal Monate halten, bis handeln, bis Bestellstopp ist.
Okay.
Bestellschluss.
Ja.
Und ja, haben wir so ein bisschen gequatscht und haben wir so ein bisschen Preis hin und her. Und ja, ich gesagt, gut, ich muss mal Kriegsrat mit der Frau halten. Und ja, und dann ging das so ein bisschen hin und her. Und haben wir gesagt, Mensch, wenn wir das machen wollen, müssen wir es jetzt machen. Ansonsten wird es nie was. Und ja, dann hatte ich mich darum gekümmert, wie ich den Hilux verkaufen kann. Und das hat dann auch noch ganz gut geklappt. Habe da sogar noch ein bisschen mehr gekriegt, als was ich gedacht, gehofft habe. Dann habe ich gesagt, weißt du was, wir machen das jetzt. Und Defender bestellt, das war im Oktober, Oktober 14. Und am 2. Januar 15 bin ich dort vorbeigefahren und da stand ein grüner Defender mit weißem Dach und blauen Hausen. Ich dachte, Mensch, der sieht recht neu aus, das könnte deiner sein. Angehalten, ja, steht natürlich kein Name drin, ist klar. Und es waren aber die verkehrten Reifen drauf, weil ich hatte ihn mit MT-Reifen bestellt und da waren keine MTs drauf. Ich dachte, so ein Mist ist doch nicht meiner. Dann habe ich angerufen dann abends und habe mit ihnen gesprochen. Dann haben sie gesagt, ja, das ist deiner. Dann habe ich gesagt, das sind aber dann die verkehrten Reifen drauf. Was? Was? Gibt's ja gar nicht. Ja, war dann aber so. Sind die verkehrten Reifen gewesen, aber es war mein Auto.
Okay,
Ja,
in
und dann,
Grün, oder? Was hast du gerade gesagt?
ja, definitiv in grün, weil meine Frau hatte noch gesagt, Mensch, wir könnten doch einen Weißen nehmen, das sieht doch auch ganz gut aus. Und habe ich gesagt, nee, ich träume mein Leben lang von einem Defender und in meinem Traum sieht er immer grün aus mit weißem Dach, so wie halt der Defender aussieht.
Okay.
Und wenn ich mir einen Defender kaufe, dann nur in grün.
Okay,
Und deswegen ist
klasse.
es ein grüner mit weißem Dach geworden. Die Plane war ja original drauf und die war in beige-sandfarben sowas. Und das war aber dann auch das Erste, was wir runtergeschmissen haben. Weil so wie ich das Auto bestellt habe, habe ich mir auch den Aufbau hinten drauf bestellt bei Ortec. Und weil es war von Anfang an klar, dass das ein Campingfahrzeug werden soll, wo wir im Fahrzeug schlafen können. Weil wir haben halt in unserer ganzen Campinglaufbahn haben wir entweder Zelte gehabt, wir hatten mal einige Jahre einen Zeltanhänger, so einen Aufklapphänger. Ist eine sehr schöne Sache, aber es dauert alles zu lange. Ne, du musst entweder Zelt aufbauen oder den Hänger abhängen und aufbauen und das hat alles zu lange gedauert. Ich wollte was haben, wo ich sag mal ganz banal, Türe auf, reingehen, ins Bett legen, Türe zumachen, fertig. Und deswegen war das von Anfang an so geplant. Wenn Defender, dann kommt da irgendein Aufbau hinten drauf, wo wir drinnen schlafen können. Und lange bevor ich den bestellt habe, habe ich mich da schon im Internet schlau gemacht und ja, man guckt halt immer so ein bisschen nach seinen Träumen, ne? Und habe dann die Firma Ortec gefunden und die hatten eigentlich genau den Aufbau, den was ich mir erträumt hatte. Und so ist er ja jetzt auch drauf.
Ja, nochmal die Firma, wie heißt die?
Ortec, Offroad Technik, ja, Offroad Technik heißt die Firma.
Okay, wo sitzt
Gibt's aber
sie?
jetzt bei Celle, um Hannover Celle, die Ecke. Gibt es aber in der Form so jetzt nicht mehr, weil der Besitzer damals, der war schon kurz vorm Rentenalter oder sogar schon kurz danach, wo ich die gekauft habe. Und ja, mittlerweile hat er die Firma verkauft an die Firma Excap, nennt sich fast gleich, und haben auch die gleichen oder ähnliche Kabinen und Hardtops und sowas gebaut. Und an die hat der die Firma verkauft, ist unter dem Namen weitergelaufen. Wie der jetzige Stand ist, weiß ich allerdings nicht genau.
Wie bist du auf die gekommen oder was hat dich da gereizt, die zu nehmen?
Also genauso wie ich sie drauf habe, hat mich eigentlich genau das gereizt, dass das keine komplette Kabine oder Absitzkabine ist. Das ist letzten Endes nur ein Hardtop. Also das sitzt nur auf der Pritsche oben drauf. Ich habe da keinen Boden drin. Also der Boden, mein Fußboden ist der Boden von der Pritsche. Und damit habe ich halt einen sehr großen Gewichtsvorteil. Weil was will ich in die Pritsche noch einen Boden reinbauen, wenn schon einer drin ist? Ja. Und es war von Anfang an klar, dass das draufbleiben soll. Also ich brauchte die Kabine nicht zum Absetzen, also irgendwo hinfahren, Kabine absetzen, mit dem Auto wegfahren. Das war nie der Plan. Das wollte ich nicht. Und so ist es jetzt die recht kompakte Geschichte geworden mit diesem Hardtop oder bei der Firma Ortec nennen sie es Minicamp, weil du halt oben das Hubdach hast und oben mit Alkoven eben das Bett drinne. Und damit hast du einen, ja, ein bisschen übertrieben gesagt, einen schönen Wohnraum.
Ja, Hubdach heißt was?
Ja, ich glaube das komplette Dach auf
Nach oben,
und also
komplett nach oben durch.
wie bei
Ja.
so einem Dachzelt ähnlich. Ja, ich klappe das Dach hinten etwa einen Meter hoch und habe dann einen Zeltstoff rundherum und habe dadurch ja zwei Etagen, sage ich mal, ein bisschen übertrieben.
Ist aber so dreieckig in Anführungsstriche. Also es wird nicht komplett hochgedrückt.
Nein, ist kein Parallelhubdach,
Ah,
ist ein
okay.
Klappdach,
Aha.
heißt vorne angeschlagen und hinten klappe ich es hoch. Ne? Und
Okay.
dann steht das Dach schräg.
Ja.
Ne?
Und man schläft
Und
mit den Füßen in dem Alkovenbereich, sage ich jetzt mal, oder?
Genau
Okay.
so. Ne?
Aha.
Und ja, das ist sehr schön. Da kann zum Beispiel einer oben schon schlafen, während der andere unten noch sitzt, liegt, noch was liest, irgendwas. Du hast immer zwei Bereiche und das ist schön. Tagsüber, wenn wir beide Hunden sind, dann machen wir das Bett hoch. Da kann man das Bett noch hochklappen und dann kann ich auf der kompletten Fläche, habe ich überall Stehhöhe. Habe jetzt mittlerweile auch ausgebaut, das Fahrzeug hinten drinnen. Also sprich, ein bisschen wohnlich mit Sitz, mit Toilette, mit Kochmöglichkeit, mit Schrank und Verstaumöglichkeiten. Das war auch von Anfang an so geplant. Also wo wir den Aufbau bestellt haben, haben wir den logischerweise nur nackig gekriegt, also nur blankes Blech. Die Bettplatte war drinne, der Stoff war drinne und sie hatten ins Dach noch 3 cm Dämmung gemacht. Weil das wollte ich eigentlich alles selber machen. Und er hatte aber gemeint, Mensch, lass das Dach uns dämmen. Wir können es verkehrt rum auf die Werkbank legen und kleben es unten rein. Du musst dich über Kopf arbeiten und oben dran kleben. Da ich sage, gut, okay, mach die Dämmung mit. Und ja, unten drin habe ich sie dann nach und nach selber gemacht.
Warte mal ganz kurz, Uwe, so ein bisschen noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, damit die das sich gut vorstellen können. Wobei die dich natürlich unter Landyman 130 bei Instagram finden, mit jede Menge schönen Fotos. Aber das ist halt ein Metall, ne? Also metallisch von außen komplett, sind keine Fenster drin, ne? Oder?
Also gekauft habe ich es, da war es nur Aluminiumblech. Da ist ein 30 mm Kastenprofil, Ständerwerk und außen sind Alubleche drauf, geklebt und genietet. Und hinten ist eine Tür drin und an den Seiten sind jeweils zwei große Klappen im vorderen Bereich. Und das hatte einfach den Hintergrund, ich habe die vordersten Klappen gebraucht, um an mein Werkzeug zu kommen, weil ich ja die erste Zeit das Fahrzeug komplett meine Firma da damit gefahren habe.
Ja,
Also ich bin wirklich jeden
Werkzeugwagen.
Tag damit auf die Baustelle gefahren, habe mein Material, mein Werkzeug, alles gefahren.
Okay, und du kannst von der Seite eine Klappe aufmachen und reingreifen, dich reinbiegen und
Genau,
reingreifen.
weil die Ladefläche ist 1,70 m lang. Und das Werkzeug, was ganz vorne ist, muss ich irgendwie drankommen. Und deswegen habe ich die zwei seitlichen Klappen im vorderen Bereich. Also komme ich von hinten über die Türe an die Sachen hinten dran und über die Klappen kam ich an die Sachen dran, was vorne drin ist.
Ah, verstehe.
Und das hat super funktioniert immer. Und aber auch immer mit dem Hintergrund, wir wollen da drinnen auch campen. Und ja, und die ersten, ich glaube 7 Jahre so in etwa waren es, habe ich wirklich jeden Tag damit, wie gesagt, mein Werkzeug gefahren. Und wenn wir am Wochenende oder mal verlängertes Wochenende und Urlaube damit los wollten, privat, dann habe ich halt alles ausgeräumt, ein bisschen sauber gemacht und die Kühlbox und ein paar Alukisten und ein paar, ja, was du halt sonst noch so vor Geraffel alles brauchst, reingeschmissen und dann ging es los.
Und oben kann man dann praktisch Bretter nach vorne, also nach hinten dann praktisch ziehen zur Tür und darauf schlafen. Das ist also die Schlafstelle ist oben immer die gleiche.
Genau. Aha. Genau. Also so wie jedes andere Hubdach beim Defender ist es dort genauso. Klappdach, ne, wie jeder Defender. Du hast oben deine Matratze drin liegen auf einer Bettplatte und diese Bettplatte kannst du auch hochklappen, dass du unten Stehhöhe hast. Und wenn du schlafen gehen willst, machst du die Bettplatte runter und gehst hoch ins Bett. So, und hast halt oben ein schönes, großes Bett von 1,50 Meter mal 2,10 Meter. Also wir haben richtig Platz dort oben. Und ja, und das war von Anfang an so. Und da sind wir, haben oben geschlafen und die komplette Kabine war noch leer und nackig. Ich hatte dann als erstes hatte ich nur die Dämmung reingeklebt. Das Aluminiumblech, das war halt immer sehr, sehr heiß. Wenn die Sonne mal drauf geschienen hat, wir waren viel in Kroatien unterwegs und die Sonne hat drauf geschienen, da drinnen war, gefühlt Backofen.
Ja,
und bist du ans Blech gekommen, hast du noch die Finger verbrannt.
Genau. Und umgekehrt, wenn es draußen kühl ist, ist es dann innen feucht, wenn da keine Dämmung drauf ist.
So wie es draußen war, war es drinnen.
Ja, genau.
Und ja, deswegen habe ich dann relativ schnell die Dämmung dann rein. Das heißt, schnell hat auch ein Stück gedauert, wie das halt immer so ist, noch dazu, wenn man selbstständig ist. Habe die Dämmung reingemacht und der Plan war immer, ich baue mir den selber aus. Hat halt den großen Vorteil, wir sind die einige Jahre halt wirklich mit dem leeren Fahrzeug gefahren. Also nur Kühlbox reingestellt, ein paar Alukisten so. Es war immer, dass wir draußen waren. Also es ist ein Campingfahrzeug, wir sind draußen und bei schlechtem Wetter, wenn es mal richtig mistig ist, dann konnten wir uns halt auch drinnen hinsetzen und uns drinnen was zu essen machen oder so. Aber es war halt immer beschwerlich, wir saßen auf den Alukisten und ja, es war halt immer nicht schön.
Aber
dadurch, dass wir so lange ohne Ausbau gefahren sind, wusste ich auch ganz genau, was ich brauche, wo ich was brauche und wie ich das bauen will. Mhm. Also mit jedem Urlaub hat sich das immer mehr gefestigt. Hier muss eine Bank hin, hier muss ein Schrank hin, hier will ich den Kocher hinstellen und so weiter. Also im Kopf war der Ausbau schon viele Jahre fertig. Aber eben nur im Kopf.
Ja. Aber das sehe ich genauso wie du. Camping heißt für mich auch draußen sitzen. Und wenn es nur unter der Markise ist, ne? Oder wenn es dann auch unter der Markise ist, letztendlich, dass man irgendwie auch vor der Sonne oder vielleicht auch vor ein bisschen Nieselregen geschützt ist. Aber in der Regel halten wir auch an, stellen unsere Stühle raus und sagen, wir haben so einen kleinen Teppichboden, habt ihr vielleicht auch schon. Den legen wir raus.
Teppichboden haben wir nicht, drauf. Nein.
Ja.
Wir haben den natürlichen Wiesenboden.
Ja, genau. Genau, das muss da auch dabei sein. Also Schotterparkplätze, wie es viele machen, versuchen wir auch zu vermeiden. Also für uns ist ein Camping eigentlich auch genau auf einer Wiese zu stehen. Ja.
Bestenfalls, ja.
Ja. So, und das also dann immer, also seid ihr wirklich, wo seid ihr dann immer hingefahren? Oft nach Kroatien oder nur?
Wir waren öfters in Kroatien, schon alleine wegen der Kinder. Die wollten halt ein bisschen Wasser und ein bisschen Matschen und ja, wie das so ist.
Ja, klar.
Und Kroatien bietet sich ja da wirklich wunderbar an mit vielen schönen Stränden, zwar alle steinig, aber das hat unseren Kindern eigentlich immer viel Spaß gemacht.
Mhm.
Und ja, wir waren da viel, in Istrien waren wir viel unterwegs und dann auch weiter runter eben Inselpark und später dann noch bis Dubrovnik. Und also Kroatien war immer schön. Aber ja, irgendwann zieht es dann einen halt auch mal ein bisschen weiter weg. Und dafür sollte dann aber der Ausbau drin sein, was wir dann auch irgendwann gemacht haben.
Aber du bist ja jetzt ja nun mal kein Schreiner. Hast du aber trotzdem alles selber gebaut innen drin?
Nee, das hat leider nie funktioniert.
Ja.
Ich habe es immer verschoben, wie das halt so ist. Ne? Mhm. Nie Zeit und Wenn ich Zeit hatte und hätte es machen können, dann hatte ich kein Geld, weil selbstständig, ne, wenn ich nicht arbeiten gehe, habe ich ja kein Geld. Also ja, ist es meistens oder eigentlich immer beim Wollen geblieben. Und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, also wenn wir irgendwann den ausbauen wollen, müssen wir es machen lassen, weil ich werde es nie schaffen. Und immer bloß mal so 2, 3 Stunden am Wochenende, das wird es auch nie fertig. Und ich brauche ja das Auto auch wirklich zum Fahren für die Baustelle. So, und irgendwann habe ich gesagt, wir müssen das machen lassen. Ja, und dann hatte ich mich ein bisschen schlau gemacht und verschiedene Ausbauer so ein bisschen ins Auge gefasst, wo ich gesagt habe, Mensch, die machen bei uns schönes Zeugs, da könnten wir mal anfragen. Die waren alle zu weit weg. Und irgendwann hatte ich dann mal einen Bericht gesehen von der, was war das, Campingmesse in Leipzig, glaube ich. Und da hatte ich ein Interview gesehen, wo jemand Christopher Wendt live interviewt hat. Und da habe ich gedacht, Mensch, der Dialekt kommt da recht bekannt vor. Und haben die ein bisschen erzählt und gemacht. Und ich habe mich dann über sie dann wieder im Internet schlau gemacht. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist in Schwarzenberg, das sind gerade mal 60 Kilometer von uns. Da habe ich gedacht, den Typ rufst du mal an. Habe ihn angerufen und habe ihm das ein bisschen erklärt, was ich vorhab und dass ich eben Defender und so weiter hinten drin ein bisschen ausbauen und ob sie da irgendwie Interesse hätten, das zu machen. Ich sag, ja, klar, kommen wir vorbei, gucken wir uns an, schauen wir mal, finden wir eine Lösung. Ja, und dann bin ich mal hingefahren und dann haben wir ein bisschen schön gequatscht, weil die sind ja sehr, sehr zugänglich, die beiden Typen, Felix und Christopher, und sehr nett. Und da haben wir ein ganzes Stück gequatscht, was ich so alles vorhab damit. Und habe gesagt, ja, ich bin selbstständig und habe halt keine Zeit. Und deswegen bin ich bei euch, ihr müsst es irgendwie machen. Ja, das kriegen wir hin. Was machst du denn, wenn du selbstständig bist? Ja, gesagt, ich bin Fliesenleger. Und da hast du gesehen, wie es beim Christopher im Kopf so ein bisschen geraucht hat. Da hat er gesagt, komm mal mit. Und da hat er mir seine ganzen Projekte gezeigt, was alles gefliest werden muss. Da ich sage, gut, okay, kriegen wir hin, ich mach deine Fliesen, du machst meinen Ausbau, das läuft. Wir haben dann zwar
Cool.
trotzdem alles ganz normal, weil ich bin da kein Freund davon, hier, mach mir das, ich mach dir das. Ich habe gesagt, wir machen ganz normal, du schreibst mir deine Rechnung, ich schreibe dir meine Rechnung
Na klar, aber
und dann läuft das alles. Ne?
Ja. Aber wenn man dann vor Ort ist, kann man immer wieder mitsprechen. Das ist ja cool.
Auf jeden Fall, mittlerweile sind es wirklich gute Freunde geworden. Deswegen bin ich ja die letzten 2 Jahre immer mit bei Christopher Wendt live auf dem Stand in Ferropolis mit gewesen.
Genau, das wäre dann nämlich auch meine Frage natürlich gewesen. Wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Das ist ein sehr großer Stand, liebe Leute. Wer das Vanlife Festival in Ferropolis nicht kennt, da ist in der Mitte des riesigen Geländes zwischen 7 großen Braunkohletagebaubaggern, ne, ist ein Messegelände und rundherum dann wiederum stehen bis zu, ich glaube, dieses Jahr werden es bis zu 1000 Camper wohl werden.
Ja,
Ein
ich denke, das wird
wunderbares,
jedes Jahr mehr.
ja genau, also es ist wirklich ein wunderbares Festival an einem See gelegen in der Nähe von Dessau, jawohl, ne? Kristallklares Wasser im See und so weiter. Ich habe schon mehrfach darüber hingewiesen in meinem Podcast hier. Und dort ist innerhalb dieses Messebereichs ein sehr großer Stand. Und da steht mit riesigen Lettern auf dem Boden, stehen die aus Holz mit Hinterleuchtung, steht eben dieses Christopher Vanlife. Und das, somit denke ich, das ist dann ja auch schon ein recht großer Laden, oder?
Ja, was ist groß, was ist klein, da kann man sich jetzt drüber streiten. Meiner Meinung nach, Christopher macht definitiv den besten Stand von den Messeausstellern dort. Und mit Hüpfburg für die Kinder, mit ja, das Lettern vorne, die Christopher Wendt Buchstaben beleuchtet im Finstern, sieht richtig geil aus. Genauso schön beleuchtet wie die Bagger alle zusammen. Und ja, mit Bierstand und wie gesagt, Hüpfburg, und er hat schon immer irgendwie ein paar Highlights mit dabei. Und
Ja, aber es müsste ja, ich sag mal so, die sind ja nicht zu zweit, die beiden. Christopher und Felix, hast du vorhin gesagt?
ja, aber ja, sie haben auch noch, wie jetzt genau die Firmenverhältnisse sind, habe ich natürlich keinen Einblick. Christopher ist natürlich der Chef. Hat aber zusammen mit Felix die ganze Geschichte angefangen, soweit ich weiß. Felix ist sein bester Kumpel. Und ja, sie sind beide so ein bisschen Kopf von der Firma, sag ich jetzt mal, als Außenstehender.
Ja, klar.
Und haben noch zwei, die die Autos mitbauen, Uwe und Thomas. Und genauso fetzige Typen.
Okay.
Also das sind richtig gute Kumpels alle zusammen. Das funktioniert schon recht gut.
Seid ihr dieses Jahr auch wieder zusammen dort?
Ich glaube ja. Also letztens hatte ich Christopher wieder mal getroffen und hat er mich bloß so schnell mal angesprochen. Hey, wie sieht's aus? Bist du Ferropolis wieder mit dabei? Und ich habe gesagt, wann ist denn das? Irgendwie Ende August sowas, glaube ich.
Ja, 20. August. Oder 22. August, ja.
Und habe ich gesagt, ja, ich sag mal 95% bin ich mit dabei.
Okay, klasse. Dann sehen wir uns auf jeden Fall.
Es macht immer viel Spaß. Das ist immer klasse.
Super. Und die haben dir dann auch, sagen wir mal, kreative Vorschläge gemacht, wie du das optimal ausbauen kannst. Das ist wahrscheinlich auch für die nicht ein Alltagsausbau gewesen, ne? Weil diese Art von Pickup oder diesen Aufbau gibt es ja auch nicht an jeder Ecke.
Definitiv nicht. Das war, glaube ich, also meines Wissens auch der erste, Defender, weiß ich nicht, ob sie schon mal einen hatten, aber auf jeden Fall der erste 130er Defender. Und ich muss sagen, die beiden sind richtig kreativ, also die haben richtig gute Ideen. Aber ich halt auch.
Okay.
Und ich bezeichne mich zwar nicht als kreativ, aber ich hatte halt meine Ideen. Das habe ich Ihnen auch gesagt, weil ich halt wirklich, oder weil wir zu zweit mit dem Auto schon einige Jahre unterwegs waren, halt ohne Ausbau. Und daher wusste ich genau, wie ich das haben will. Und ich habe Ihnen das erklärt, gezeigt und warum ich wo was haben will. Und haben sie gesagt, nö, ist kein Problem, wenn du das so haben willst, kriegst du das so. Sie haben dann noch ein paar Details noch ein bisschen verbessert. Also da, wo sie halt ihre Kreativität noch ein bisschen ausgelebt haben. Und das ist auch gut so. Und also sie haben das richtig klasse umgesetzt. Eigentlich genauso, wie ich das haben wollte. So wie ich mir das gebaut hätte, so haben sie es jetzt gebaut. Und ja, deswegen kann ich jetzt endlich mal mit einem ausgebauten Fahrzeug fahren. Und wenn wir irgendwo mistiges Wetter mal haben, können wir uns halt auch wirklich gemütlich drinnen hinsetzen und eigentlich drinnen alles machen. Wir können kochen drinnen, wir können sitzen, wir können, na, ich sage mal, auf unserem Sofa unten sitzen. Wir haben eine lange Sitzbank drinnen oder wie so eine kleine L-Sitzbank, sage ich mal. Und da können wir bequem zu zweit sitzen, auch mal ein bisschen die Beine mal ein bisschen lang machen, also auch mal gemütlich sitzen. Und ja, und dann haben wir gesagt, wenn wir jetzt den Ausbau haben, dann können wir auch mal dorthin fahren, wo vielleicht schlechtes Wetter ist. Und dann sind wir 2022, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, nach Schweden aufgebrochen. Weil ja, im Nordischen ist halt oftmals das Wetter ein bisschen durchwachsener. Und wir sind 2 Wochen damals noch Schweden gefahren.
Uwe, einen Moment noch. Also ist dieser Ausbau jetzt eigentlich fest da drin? Oder kann man den noch rausbauen?
Nee, der ist fest drin.
Der ist jetzt fest drin. Also ist kein Werkstattwagen mehr.
Der ist fest drin, ja. Das ist dann eigentlich die nächste oder eine andere Geschichte. Auch der Defender ist ja dann irgendwann mal bezahlt. Finanzierung läuft aus. Und dann habe ich gesagt, ich hole mir für die Firma einen kleinen Transporter und fahre für die Firma mit dem Transporter mein ganzes Werkzeug, Material etc. Und dann habe ich den Defender frei und kann dann wirklich den hinten ausbauen und kann damit die Urlaube fahren. Und ja, manchmal fahre ich trotzdem noch auf die Baustellen für diverse Kundenbesuche oder zu diversen Lehrgängen und solche Geschichte. Fahre ich dann eigentlich oft mit dem Defender. Aber ich muss nichts mehr transportieren damit.
Okay, super.
Und das war dann der große Vorteil. Und dann konnte ich ihn halt ausbauen. Ne? Dann war das von der Firma her erstmal abgesichert. Und ja, und dann sind wir Schweden gefahren. Haben wir gedacht, Mensch, da oben, mistiges Wetter, können wir uns schön ins warme Auto setzen. Heizung haben wir ja auch mit drin. Ja, dann sind wir nach Schweden gefahren und hatten 2 Wochen lang 30 Grad. Also über 30 Grad genau. Stellenweise
sogar. So schlecht ist das irgendwie gar nicht im Sommer.
Ja, war aber trotzdem schön, ne?
Ja, logisch. Klar, logisch.
Ja, dann haben wir natürlich auch die schönsten Stellplätze dort oben gehabt. Da ist es ja noch relativ einfach, frei zu stehen. Auch wenn wir nur in Südschweden waren, wir waren so bis Höhe Stockholm. War unser erstes Mal Schweden und haben gesagt, wir fahren nicht gleich das erste Mal bis Lappland hoch oder irgendwie sowas. Wir lassen es ein bisschen langsam angehen.
Was hat dich am meisten und auch deine Frau am meisten fasziniert von Schweden?
Natur eigentlich. Natur, Wälder und Wasser. Und ja, das war
Und
eigentlich
wart
das
ihr auch in den
Schönste.
Großstädten? Malmö, Stockholm, hast du vorhin schon gesagt. Wart ihr da auch zugegen oder seid ihr nur drum rumgefahren?
Nee, Städte waren wir eigentlich fast nicht, zumindest ist keine größeren. Ein paar kleinere Städte haben wir mitgenommen. Städte ist bei uns eigentlich immer ein bisschen schwierig, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, fahr mal mit so einem Defender oder auch jeder, der einen Van fährt, irgend so einen Wohnmobil, Bus, irgend sowas, Kastenwagen, die kennen die ganze Geschichte, fahr mal in irgendeine Stadt. Speziell Stockholm ist da, glaube ich, ganz schlimm. Fahr in die Stadt und versuch mal einen Parkplatz zu finden. Viele
Okay.
sind ja jetzt schon bis 2 Meter Höhe begrenzt. Da kommst du mit so einer Kiste dann nirgendwo hin. Und wenn du außerhalb parkst, ja gut, kannst du irgendwie mit Bus und Bahn reinfahren. Ja, wenn du nichts lesen kannst in Schwedisch, ist immer so ein bisschen problematisch. Mit Englisch sieht es auch nicht so sehr gut aus bei uns. Und das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist dann noch, meine Frau ist gesundheitlich ein bisschen gehandicapt und die kann nicht den ganzen Tag früh außerhalb von Schweden hier irgendwie mit dem Bus und bis in die Stadt und den ganzen Tag in der Stadt rum und abends wieder zurück. Das schafft sie nicht. Das macht ihre Gesundheit nicht mit. Und deswegen sind wir da eigentlich zeitlich ein bisschen begrenzt bei solchen Aktionen und das ist dann halt immer schwierig mit so einer großen Stadt. Das siehst du dann halt nicht so viel. Und deswegen, wie gesagt, Städte sind nicht immer so einfach. Wenn
Nee,
wir im Zentrum irgendwo parken können, ist es schön. Dann funktioniert es recht gut. Dann kann man mal 1, 2 Stunden oder 3 Stunden irgendwie ein bisschen durch die Stadt. Das funktioniert. Aber danach braucht meine Frau dann wieder ein bisschen Ruhe.
okay. Also da kann ich euch dann, also in Stockholm gebe ich dir 100% recht. Wir waren ja auch diesen Sommer ja auch in Schweden. In Stockholm mussten wir dann auch irgendwo fast im Hafengebiet, wo die großen Fähren abfahren. Also es war dann wirklich außerhalb der Innen, also wirklich außerhalb der Stadt. Da gab es dann natürlich da ganz normale Parkplätze so an Supermärkten und so weiter. Da haben wir dann gestanden und konnten aber mit dem Bus reinfahren. Das ist wirklich so, wie du gerade sagst. Aber Göteborg hat den Vorteil gegenüber der Altstadt. Also da ist ja ein Hafenbecken, sage ich jetzt mal so. Dort gegenüber ist ein großer Wohnmobilstellplatz. Das ist dann natürlich dann so, das ist halt natürlich Asphalt, ne? Aber man kann praktisch in wenigen Metern zur Fähre gehen, fährt mit der Fähre rüber und ist praktisch in der Altstadt. Also das ist Göteborg. Also das kann ich dann
Okay.
wiederum euch da mal empfehlen, wenn ihr da ein bisschen
Ja,
mal
dann kann man
auch
ja
was sehen wollt.
Göteborg vielleicht mal machen.
Ja, genau.
Ja.
Was uns allerdings noch aufgefallen ist, an den Schweden, nicht an Schweden selbst, sondern die Schweden, die sind vielleicht im ersten Moment, denkt man, die wären so ein bisschen abweisend arrogant, weil die, wenn die zum Beispiel an die gleiche Stelle am See kommen, wo du schon stehst, beachten die dich gar nicht. Und das ist keine Unhöflichkeit, sondern genau das Gegenteil. Das ist bei denen die Höflichkeit. Die lassen dich in Ruhe. Die lassen dich da, sag mal, wild campen. Die rufen nicht gleich die Polizei oder sonst was. Das hat uns
Richtig.
so fasziniert an den Schweden. Also neben dem Naturschauspiel und was es alles gab. Aber das hat uns wirklich auch dann den Spaß gemacht, weil man da einfach wusste, die Leute kümmern sich um ihre Sachen. Ich meine, wenn man sie grüßt, grüßen sie zurück und so. Aber die lassen dich in Ruhe und rufen nicht gleich, ja, nach den Cops, um dich da zu verjagen.
Genau. Nee, die Freundlichkeit von den ganzen Menschen ist natürlich meiner Meinung nach eine ganz andere als in Deutschland. Ja, die Deutschen sind halt doch so ein bisschen.
Ja, oft machen sie immer gleich einen auf Sheriff.
Richtig, richtig. Und das haben wir aber mittlerweile schon festgestellt, ist nicht nur in Schweden so, das ist eigentlich in die Länder, die was wir bereist haben bisher, eigentlich fast überall so.
Wo geht's denn als nächstes hin?
Als nächstes haben wir eigentlich geplant, ja, wir planen immer viel, aber ich kann es erst sagen, wo wir hinfahren, wenn wir da sind, weil das ändert sich noch einen Tag vor der Abreise.
Okay.
Geplant haben wir dieses Jahr eigentlich nochmal Baltikum hochzufahren bis Tallinn, dann auf die Fähre nach Helsinki, Finnland hoch um die Ostsee und Schweden dann wieder runter zu.
Klasse.
Das haben wir geplant. Ob wir es schaffen, zeitlich und so weiter, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, das sehen wir, wenn wir da sind.
Sehr schön, sehr gute Haltung letztendlich auch, ne? Gute Einstellung.
Ja, wir machen immer spontan. Also irgendwie was Festes buchen oder deswegen bin ich ja kein Freund von irgendwelchen Fähren zu fahren. Weil Fähren ist es ja immer ganz gut, wenn du die relativ zeitig buchst, weil sie dann noch ein bisschen günstiger sind. Aber da bin ich kein Freund davon, weil wenn ich eine Fähre gebucht habe, muss ich an dem Tag, zu der Zeit dort sein. Und das schaffen wir nie.
Okay.
Deswegen fahren wir da eigentlich immer spontan. Genauso, wo wir Schweden hochgefahren sind, wir sind ja nicht mit der Fähre gefahren, wie sie alle fahren. Wir sind über Fehmarn, Dänemark und dann über die Öresundbrücke. Bei Fehmarn, die kurze Fähre, da kannst du halt, ja, wie an der Bushaltestelle, sage ich immer, fährst du hin, bezahlst, fährst auf die Fähre und los geht's. Ja, das funktioniert noch, aber alles, was so feste Sachen sind zu buchen, da bin ich gar mal kein Freund davon. Weil ich weiß ja gar nicht, fahre ich denn wirklich dorthin? Will ich denn dann dorthin fahren oder bleibe ich unterwegs hängen und mir gefällt es so gut?
Ja. Ja, genau. Also ja, habe ich auch so ähnlich. Muss ab und zu sein. Das geht einfach nicht anders. Ne? Wir waren ja auch schon. Ja, ist einfach so. Aber
ja,
besser ist, man kann es kurzfristig buchen und weil schon fast davor steht.
Auf jeden Fall. Wir waren ja schon mal Baltikum vor 2 Jahren. Sind wir auch bis Tallinn hochgefahren. Wobei ich jetzt wieder sagen muss, Tallinn ist eine sehr schöne Stadt für uns zum Besichtigen, weil erstens mal Tallinn überhaupt eine schöne Stadt ist. Und die Altstadt hat rundherum viele schöne kleine Parkplätze. Und du kannst dort mit jedem Auto, Wohnmobil bis in die Stadt dort fahren, bis zu die kleinen Parkplätze. Und du findest immer Platz und du bist innerhalb von 10 Minuten in der Altstadt. Also das
Richtig.
War traumhaft.
Kann ich bestätigen. Ja, haben wir auch so erlebt.
Und ja, und von dort aus sind wir oder wollten wir nach Schweden, nach Stockholm rüberfahren mit der Fähre. Und sind wir ganzes Baltikum hoch. Und mit der Fähre dann nach Stockholm und Schweden, Dänemark wieder runterfahren. Und ja, und da habe ich auch keine Fähre gebucht. Wir sind einfach Baltikum hochgefahren, haben ja, uns angeguckt, was wir angucken wollten, sind geblieben, so lange wie wir irgendwo wollten und sind weitergefahren, wann wir wollten. Und habe dann die Fähre eigentlich erst gebucht. Das war 3 oder 4 Tage vorher, wo ich dann wirklich wusste, okay, wir kommen bis Tallinn hoch und wir wollen nach Schweden. Und habe das dann wirklich kurzfristig vorher gebucht. Und dann sind wir ja, Schweden rüber, haben in Schweden noch gute Freunde getroffen. Und was aber geplant war, wir wussten, dass die dort im Urlaub sind und haben gesagt, na, wenn es funktioniert, dann treffen wir uns noch dort.
Okay.
Und haben uns noch 2 Tage getroffen, waren noch mal 2 Nächte zusammen. Und von dort aus ging es dann wieder zurück nach Hause.
Sehr schön.
Und ja, dieses Jahr eben, wie gesagt, Finnland vielleicht. Und letztes Jahr waren wir noch in Montenegro.
Ah, okay.
Was wow. Auch sehr schön war. Ja, Kroatien runtergefahren. Und dann sind wir, ja, eine gute Woche etwa, sind wir durch Montenegro, ein bisschen schön durch die Berge. Und
kann man auch noch frei stehen, ja, ne?
Ja, größtenteils. Und selbst die 1, 2 Campingplätze, was wir da hatten, ist größtenteils auch wie freistehend.
Okay.
Den einen Platz waren wir bei so einer älteren Dame. Die hat da irgendwie so ein bisschen Wiese neben der Straße mit an ihrem Haus dran und vermietet sie als Campingplatz. Hat da so eine kleine Hütte hingebaut. Ich weiß nicht, vielleicht waren es sogar Container, ich weiß gar nicht mehr. Und was da ein bisschen Sanitärbereich war und konnte sich dort auf die Wiese stellen, war traumhaft. Wir hatten unsere Ruhe, wir waren die einzigsten Gäste dort.
Okay.
Und ja, und da bezahlst du halt für so eine Nacht, für 2 Mann und ein Auto, bezahlst du halt mal 20 Euro.
Aha,
und klar. Im Gegenteil, ich habe mich gefreut, dass ich der guten Omi dort was Gutes tun konnte. Dann kam sie noch mit 2 Flaschen Bier. Habe ich gedacht, sie gibt einen aus. Nee, sie wollte da nochmal 4 Euro haben für die 2 Flaschen Bier. Ich habe die gefeiert. Das war traumhaft.
Okay. Ja. Zwangsabnahme.
Und es sind halt solche Gegebenheiten mit den Leuten dort, wo du dann wieder sagst, die sind ganz anders, die sind viel ja, aufgeschlossener, freundlicher. Wie du sagst, die holen nicht bei jedem Ding gleich Polizei hier oder irgend sowas. Und Das ist eine ganz andere Mentalität, also, und das ist das Schöne. Ist alles entspannt.
Gut, Uwe, was mir dann noch aufgefallen ist, du hast einen sehr interessanten Instagram-Auftritt und du hast auch fast 1300 Follower. Wie ist es eigentlich dazu gekommen und was investierst du da eigentlich so an Zeit? Und ja, ich meine, die Fotos sprechen für sich, gar keine Frage. Aber was bedeutet dir Instagram?
Zu Instagram bin ich eigentlich gekommen, ja, durch den Defender auf jeden Fall als erstes. Und ja, und als zweites durch meine Kinder. Weil die Kinder haben dann irgendwann gesagt, Mensch, mit dem Defender, du brauchst Instagram und da kannst du und da musst du und da siehst du. Und sag ich was, ich bin halt nicht so das klassische Instagram-Alter.
Ja, genau.
Aber ja, die haben dann einfach gesagt, los, komm, wir machen das jetzt und haben einen Kanal eröffnet. Und dann haben sie gesagt, was willst du denn von Name? Und du brauchst da irgendeinen Name. Und dann habe ich gesagt, naja, halt Landyman. Und habe ich gesagt, dann machst du noch die 130 dazu, weil es halt schon speziell ist, ne? Weil der 130er ist ja halt doch ein bisschen seltener als der 110er. Ja, dann haben sie Kanal eröffnet und dann haben sie da so ein paar Bilder als erstes von Kroatien genommen und haben die da reingestellt. Und ja, und dann hast du ab und zu mal drauf geschaut. Ich musste da erst mal lernen, wie die ganze Geschichte funktioniert. Und ja, und dann kam der und dann kam der und noch ein Follower und noch ein Follower. Ich sage, was mache ich denn jetzt? Ja, und dann haben die mich da so ein bisschen eingeführt in die ganze Geschichte. Und muss ich ehrlich sagen, mittlerweile macht mir das viel Spaß.
Wie alt sind deine Kinder?
Wie alt? Baujahr 96 und 99.
Okay.
Ja, auch schon ganz schön.
Ja, im richtigen Alter auf jeden Fall. Um Instagram zu machen.
Ja, und dann kamen immer mehr dazu, halt größtenteils Defender-Fahrer. Ne? Und dann hast du dich also ein bisschen ausgetauscht und irgendwas gesehen. Mensch, wo hast denn das Teil her? Wo hast denn das Teil her? Und ja, und dann kamen immer mehr Kontakte dazu. Und mittlerweile habe ich über Instagram sehr viele nette Menschen kennengelernt, zu einem Teil auch persönlich und habe auch alles zum Defender allgemein, was so Zubehörteile sind und wo kriege ich was her und wo kann man was ordentlich bauen lassen, machen lassen, diverse Kontakte und so weiter, diese Community, wie es heute immer so schön heißt, und da habe ich alles gefunden, was ich brauchte. Ob das neues Fahrwerk ist, ob das Unterbodenschutz ist. Da bin ich extra bis in Westerwald gefahren, um mir dort ordentlich was machen zu lassen am Unterboden. Hab den halt nochmal komplett sauber gemacht, eisgestrahlt und so weiter und so fort. Und die habe ich alle über Instagram kennengelernt und gesehen, weil gerade Unterbodenschutz, Waschkraft Westerwald, die haben halt, der macht halt viel Defender. Der hat auch diese Defender-Krankheit.
Ja.
Und ja, der dokumentiert halt jeden Defender, den er sauber macht. Und der sieht halt dann wirklich aus wie neu. Ne? Und da siehst du den ganzen Ablauf halt, weil du kannst hier zu jeder Hinterhofwerkstatt gehen. Wenn du ihn wiederholst, sieht er unten schwarz aus und schön neu. Aber halt meistens nicht so sehr lange. Ne?
Wie heißt die
Und
Firma?
dort kann ich im Westerwald.
Ja, wie heißt
Heißt
die?
direkt Waschkraft Westerwald.
Ah, habe ich auch schon, ist mir auch schon aufgefallen. Ja, stimmt. Okay, aber das ist ja
Und
dann, wie du
ja.
Instagram nutzt. Nichtsdestotrotz, 1200, 1300 Follower ist ja schon eine Größenordnung.
Ja, ich nutze das eigentlich relativ wenig, weil ich die Zeit gar nicht dazu habe. Aber ich mache halt ab und zu mal, gerade vom Urlaub und so, schon ein paar schöne Bilder mit rein. Erstens mal, weil ich es gerne mache. Und zweitens mal, weil ich mir auch bei anderen auch gerne Urlaubsbilder, Reisebilder und so weiter anschaue, um schon alleine mir bloß Inspirationen zu holen. Mensch, dort ist schön, da kannst du mal hin. Und ja, und da gebe ich halt auch gerne mal was wieder und freue mich auch, wenn mal jemand schreibt, Mensch, du hast geile Bilder und das, wie war es dort, war es schön und sowas finde ich immer klasse, dass man so ein bisschen im Austausch ist mit allen. Finde ich cool.
Ja, wie
Und
gesagt,
es
das
ist
ist eine
halt auch
Größe.
schön, wenn du irgendwo hinfährst. Wenn du irgendwo hinfährst und sagst, Mensch, da hinten um die Ecke rum, da kommt dann gleich, was weiß ich, ein schönes Haus, ein schöner See, irgendwas,
Ja.
weil habe ich schon in Instagram gesehen, ne, oder auf YouTube oder so weiter. Ne.
Ja klar,
Und
ja
das macht
klar.
auch immer viel Spaß, sowas. Ne. wie gesagt, der Austausch mit Gleichgesinnten, die halt alle die Defender-Marke ein bisschen haben, ne? Kennst du dich ja bestimmt auch gut aus.
Ja, sicher. Gut, also wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Ja, wir müssen langsam, wir sind ja auch im Jetzt angekommen, sind schon natürlich bei dem einen oder anderen bei der einen oder anderen Reise von dir geblieben, aber eben auch schon ein bisschen in die Zukunft, die Reise ins Baltikum und um die Ostsee herum. Und somit im Jetzt und in der Zukunft sogar schon angekommen. Uwe, da würde ich sagen, kommen wir hier zum Ende. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir für dieses Gespräch am Lagerfeuer. Wünsche dir
Gerne. Ich
alles Gute
bedanke mich bei
weiterhin.
dir, dass ich bedanke mich bei dir, dass ich zu Gast sein durfte.
Ja, genau. Ja, vielen Dank dafür, kein Problem. Und ich denke mal, wir
Also.
sehen uns dann ja hoffentlich Ende August auf dem Vanlife Festival Ferropolis.
Auf jeden Fall, denke ich.
Dann sage ich dir einen schönen Abend und bis dann. Mach es gut. Ciao, ciao.
Danke, ebenso dir auch, ne? Tschüss.
Ciao. So, liebe Offroad-Reisefans da draußen, das war's mal wieder für heute. Die 54. Folge vom Vogtland über Kroatien, Schweden, das Baltikum und zurück ist vorbei. Ich hoffe, der Einblick in Uwes Leben und Wirken hat euch gefallen und vielleicht hat euch seine Geschichte ja auch inspiriert, wie man die Herausforderungen eines Handwerksbetriebs mit den Anforderungen des Offroad-Reisens verbinden kann, um so beruflichen Erfolg und den Lebenstraum unter einen Hut zu bringen. Ein großes Dankeschön an euch alle, die regelmäßig am Lagerfeuer zuhören, meine Beiträge und Stories auf Social Media teilen und mir schreiben an hallo@landyundleute.com. Denn so entstehen manchmal auch neue Podcast-Folgen, vielleicht ja auch mit euch als Gast. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt euren Freundinnen und Kolleginnen davon. Ihr findet Landy und Leute auf allen gängigen Plattformen, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, RTL Plus und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr zu mir und dem Podcast gibt es bei Instagram, Facebook und gerne auch bei LinkedIn. Auf YouTube findet ihr auf dem Kanal von 4x4 Passion eine Roomtour durch meinen Defender, die Landrade. Und wie schon angedeutet, eine kleine Empfehlung zum Schluss. Wer mich live und in Farbe treffen will, ab dem 22. August 2025 bin ich beim Vanlife Festival auf Ferropolis mit dabei. Das ist die Stadt aus Eisen zwischen Halle und Dessau. Ja, und jetzt wünsche ich euch da draußen allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unterm Differential und die Zuversicht, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Egal ob beruflich oder unterwegs auf Reisen. Vielen Dank, dass ihr wieder am Lagerfeuer mit dabei wart. Ich freue mich, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören und bis dahin gerne auch auf Insta und Co. wiedersehen. Bis dahin, eure Landratte.